Fake News. Zu Deutsch Falschnachrichten. Ein Kampfbegriff unserer Tage. Ich würde sagen, der Informationskrieg ist in vollem Gange. Der tobt um uns rum. Die gegnerischen Seiten, egal bei welchem Thema, werfen sich gegenseitig vor, Fake News zu verbreiten. Du sagst das Falsche. Du stellst das falsch dar. Dabei bleibt dann meistens die Wahrheit auf der Strecke. Wir wissen überhaupt nicht mehr, wer von beiden jetzt recht hat. Oder ob jeder nur ein bisschen recht hat. Oder ob vielleicht gar keiner von beiden recht hat. Also ich blicke bei den meisten Themen nicht mehr durch, weil es gibt so viele Meinungen und jeder sagt, der andere sagt das Falsche. Okay, wie dem auch sei, umso älter dann eine Geschichte ist, umso länger haben die Leute Zeit, noch was dazu zu erfinden, noch mehr Fake News dazu zu dichten. Und Ostern ist ja auch eine sehr alte Geschichte. Es sind ja 2000 Jahre langsam, was Ostern alt ist. Auch da haben die Leute Zeit gehabt, viel dazu zu erfinden. Fake News zu Ostern sind einige im Umlauf. Also Statistiken gibt es immer wieder mal welche. Eine aus der Frankfurter Allgemeinen, schon ein paar Jahre alt. 4 von 5 Menschen in Deutschland glauben, dass Ostern vor allem ein harmonisches Familienfest ist. Vor allem geht es um gutes Essen und gutes Trinken. Dann während rund 1/3 der Menschen in den Osterfeiertagen zumindest einmal einen Gottesdienst besucht, denken unter den jungen Erwachsenen mindestens 15%, dass an Ostern die Geburt Jesu gefeiert wird. Offiziell. 3% haben sogar gedacht, es wäre Jesu Hochzeit. Wenn man die ganze Bevölkerung wieder nimmt, ungefähr 10% haben vor einigen Jahren gedacht, ich denke, es hat zugenommen, dass Ostern eigentlich gar keinen Zusammenhang zur Religion hat. Wir glauben eigentlich, das ist einfach nur ein Fest, das hat mit Fruchtbarkeit, mit dem Leben, dem Frühling zu tun. Passen da gut dazu, gell? Die Eier und das schöne Wetter, da die Hasen. Die Wirtschaft freut sich auch. Wir machen ein Konsumfest draus. Geschenke für die Kinder, Schlemmer und Schleckereien für Groß und Klein. Ist das alles das Wichtigste an Ostern? Ein ganzer Haufen an Gedanken, was an Ostern wichtig ist. In allen Jahrhunderten war immer was anderes Neues dazugekommen. Fake News. Und was ist jetzt mit Jesus? Der Name kommt ja immer wieder vor. Geht es an Ostern hauptsächlich um Jesus? Ich habe schon immer gedacht. Und ich habe ein Kapitel in der Bibel, das ist eins meiner Lieblingskapitel. Falls du eine Bibel dabei hast, Markus 16, kannst du aufschlagen, da kommen immer Verse jetzt dann vor. Markus Kapitel 16 aus dem Evangelium. Und das habe ich gelesen und dann habe ich festgestellt, wenn ich die Geschichte lese, dann liege ich auch damit irgendwie falsch. Eigentlich geht es doch nicht um Jesus in der Hauptsache. Eigentlich, weil natürlich, Jesus ist da sehr wichtig, er spielt eigentlich die größte Rolle. Aber so wie der Text geschrieben ist, geht es in dem Text nicht so sehr um Jesus. Obwohl das der Ostertext ist. Es geht eher darum, da taucht Jesus immer wieder auf, begegnet Leuten und die Leute reagieren verschieden. Aber ich finde keine Detailanleitung, wie die Auferstehung abgelaufen ist. Das ist irgendwie ein Geheimnis da. Wie genau wurde denn der Stein da weggerollt zum Beispiel? Steht nicht da. Da steht nur, der Stein war weggewälzt. Keiner erklärt, wie das genau ist. Denkt ihr, der Stein hätte weggewälzt sein müssen, damit Jesus auferstehen kann? Wenn Jesus aufersteht, später lesen wir mal eine Geschichte, wo er irgendwie auf einmal in dem Zimmer da ist, obwohl zugesperrt war. Jesus hätte den Stein gar nicht gebraucht, dass der weggerollt ist. Der muss ja nur für uns weggerollt sein, damit wir es mitbekommen haben. Sonst hätten wir es nie erfahren, dass das Grab leer ist. Der Stein ist nur für uns weg. Und genauso ist es mit dem Rest des Kapitels. Es ist eigentlich für uns. Um uns geht es an Ostern. Das war für mich schon neu. Es geht um mich. um die Menschen, die davor kommen. Schauen wir mal, in Vers 1 steht zum Beispiel Maria, die Mutter des Jakobus. Oder in Vers 9 Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Oder auch Vers 10, die, die mit ihm gewesen waren, seine Jünger. An den Beschreibungen habe ich gemerkt, dass es alles Menschen mit einer Geschichte sind, die vorkommen. Kein Mensch ist hier ohne Geschichte. Die haben eine Geschichte. Die Familie wird erwähnt, die Herkunft, prägende Zeiten und Erlebnisse. Schau mal Vers 6, sogar Jesus. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Selbst Jesus hat eine Geschichte, wo er herkommt, was mit ihm gemacht wurde. Das ist wichtig. Alles Menschen mit Geschichte. Ich bin auch ein Mensch mit Geschichte. Und ich denke, jeder von uns. Was fällt dir ein, wenn du an deine Geschichte denkst? An die lieben Verwandten und den boshaften Nachbar? Oder vielleicht umgekehrt, die boshaften Verwandten und den lieben Nachbar? An die verpassten Chancen und Beziehungen in deinem Leben? An die Dinge, die jetzt nicht mehr zu reparieren sind? Ist vorbei. Oder an unbeschwerte Sonnentage voller Hoffnungen und Träume, was einmal werden wird? Vielleicht da an eine Zeit, wo du schon mal versucht hast, Glauben zu entdecken und irgendwas kam und du hast es wieder zur Seite gelegt, hast gedacht, ist nichts für mich. Das kann alles zu deiner Geschichte gehören. Und noch viel mehr kann dazu gehören. Die ist bei jedem anders. Und heute, wenn ich mich anschaue, wenn du dich anschaust, vielleicht sind wir ein Großteil das Produkt unserer Geschichte, was das Leben mit uns gemacht hat. Unsere Offenheit, unsere Freundlichkeit, unsere Lebensfreude, unser Elan, Dinge anzupacken, aber vielleicht auch unser Misstrauen, die vielen Enttäuschungen, unsere Vorsicht, die Heimlichkeiten, die Scheu, uns ganz zu öffnen. Schau die Maria an. Maria Magdalena, haben wir gesagt, in Vers 9. Von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Es steht nicht da, wie dieses Leben ausgesehen hat, aber ich glaube, es war nicht schön. Eine besessene Frau, das war sie früher. Das war sicher ein schweres Leben. Was meint ihr, wie oft die sich zum Deppen gemacht hat, wenn die sich irgendwie die Kleidung weggerissen hat oder geschrien hat? Was die Leute von der gedacht haben? Und wie es der Frau damit ging, was die für einen Zerriss haben musste innerlich. Wie die verachtet war, ausgeschlossen von allen Festen, allen Familienfeiern wahrscheinlich. Das hat die nicht erlebt. Aber es gab eine Kehrtwende in ihrem Leben. Einmal kam Jesus und er hat sie geheilt, hat die Dämonen ausgetrieben. Das hat dieser Jesus bewirkt, genau der, der jetzt tot war. Der tot im Grab liegt. Er war die einzige Chance für sie auf ein normales Leben. Es hätte gerade gut angefangen. Der war weg. Ist zusammengebrochen. Vielleicht hat sie genau an die Dinge gedacht, als sie da zum Grab gegangen ist. Eine Frau mit ihrer Geschichte, mit ihren gemischten Gefühlen, geht mit den anderen Frauen, die jede auch eine Geschichte haben, hin zu diesem Grab, um den Leib Jesu zum letzten Mal zu ölen. Und dann gehe ich wieder zu mir zurück und denke an meine Geschichte. Kann ich sagen, bei mir wäre alles gut? Ich glaube, das Leben hinterlässt immer irgendwelche Narben. Egal wie gut wir es auch vielleicht verstecken oder in unserem Leben das Make-up des Lebens benutzen und eine gute Miene zum bösen Spiel machen. Beziehungen, Erlebnisse aus deiner Vergangenheit, das hat dich verändert und die anderen, denen du begegnet bist. Vielleicht auch nicht immer zum Guten. Vielleicht sind wir sogar direkt im Leben von manchen Dingen besessen. Oder du kennst, wen das ist. Aber wir haben eine gute Lösung. Wir Menschen sind ja modern und wir sagen einfach, ich bin positiv, ich bin ein positiver Mensch. Mein Kollege sagt das immer zu mir, aber ich bin positiv. Im nächsten Moment kommt dann trotzdem wieder irgendwie, wie schlimm die Politiker sind und es geht schon wieder um die schlechten Sachen. Egal wie sehr du das probierst mit dem, ich schaue auf das Gute und das Positive, die Geschichte ändert sich dadurch nicht. Die Sachen sind einfach da. Die Dinge, die passiert sind. Das Leben ist einfach nicht nur positiv. In jeder Geschichte, die jeder Mensch so hat, kommen Dinge vor, die würden wir am liebsten einfach rausstreichen, uns nie mehr daran erinnern. Die wollen wir für uns behalten, vielleicht belasten die uns, oder wir wollen am liebsten immer wegsehen. Aber da können wir wegsehen, wie wir wollen, und das in die letzte Ecke in unseren Gedanken stellen. Die Dinge sind da und es sind da gewesen. Und dann fängt die Suche eigentlich an. Wir haben heute schon mal von der Suche gehört. Ich sollte sagen, ich suche Gesundheit. Das passt natürlich zum Krankenpfleger. Sagen viele Leute, Gesundheit wäre wichtig. Aber was noch viel mehr Menschen suchen, als gesund zu sein, ist irgendwie eine Veränderung zum Positiven, dass es mal besser wird. Dass man sich dabei besser fühlt zumindest. Vielleicht eine Veränderung am Charakter, man will an sich arbeiten. Oder man sucht Heilung für die inneren Wunden. Das haben diese Frauen wohl genauso gesucht. Und wenn wir jetzt das Leben mal anschauen, überleg mal in deinem Leben, was hast du schon alles probiert? Ich fange mal motiviert viele Dinge an und nach 2 Wochen weiß ich gar nicht mehr, was ich angefangen habe, weil es ist schon wieder weg. Geht vielen Menschen so. Wir sind immer voller Hoffnung, wenn wir meinen, jetzt habe ich die Lösung, damit es mir besser geht. Und puff, scheitert es an mir selber, scheitert es an den Umständen, manchmal weiß ich es auch gar nicht. Aber irgendwie scheitern wir immer. Ein wirklich neuer Mensch werde ich weder dadurch, dass ich jetzt mehr Sport treibe, dass ich mich gesünder ernähre, dass ich mich besser sozial engagiere. Ich werde auch nicht innerlich heil, dadurch, dass ich mir ein neues Auto kaufe oder mal wieder die Wände neu streiche und den Teppich neu kaufe. Das ändert auch nichts am eigentlichen Problem. Auch meine Seele wird irgendwie nicht heil dadurch, dass ich eine neue Partnerschaft mir suche. Die Wunde der alten, kaputtgegangenen Partnerschaft bleibt. In der Seele. Vielleicht probiere ich es mit Psychotherapie, weil die Verletzungen sind schon sehr alt in meinem Leben, aber auch die wird dir nicht helfen, das vollständig zu überwinden. Das klappt nicht. Und da, wenn man probieren würde, man merkt, man ist eigentlich nicht so gut, man tut oft da gute Dinge, eigentlich aus egoistischem Motiv, da kann man noch so viel Gutes machen, das Motiv bleibt. Das ändert das nicht. Ich habe jetzt so viel aufgezählt, weil wir Menschen irgendwie gern so viele Dinge probieren. Wir haben unsere Geschichte und versuchen da was zu lösen. Und jetzt kommt mein Lieblingskapitel. Da hat Gott nämlich eine Lösung für uns. Da gibt es eine echte Lösung für jeden Menschen mit seiner Geschichte, mit seinen Problemen. Und ich denke, das glaubst du mir nicht. Das glaubt nämlich so gut wie keiner. Vielleicht hältst du das auch generell für unmöglich, dass es hier in diesem Kapitel für alle Menschen der Welt eine Lösung gäbe. Und weißt du was, das ist sogar normal. Weil wenn ich hier lese, keiner der 12 Apostel, die wir heute noch immer kennen, hat das geglaubt. Keiner hat geglaubt, dass es eine Lösung hier gibt. Das ist hier normal. Übrigens, interessant am Rande, Bild-Zeitung hat mal 2019 eine Umfrage in Freikirchen gemacht. Und man denkt, die lesen noch mehr Bibel und glauben das noch mehr vielleicht. 45% in dieser Umfrage haben geglaubt, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Ich weiß nicht, welche Kirchen sie gefragt haben. Ich denke, wenn ich euch fragen würde, wären es sicher mehr. Aber das fand ich schon krass. 45% in Freikirchen glauben da nicht an die Auferstehung. Weiß nicht, wie der Glaube da funktioniert. Jetzt habe ich aber eigentlich ein Problem. Ich wollte euch eine Lösung bieten, jetzt rede ich über die Auferstehung, da irgendwas fehlt. Was ist die Lösung für ein verändertes Leben, damit du in deinem Leben neu anfangen könntest? Und was hat das mit der Auferstehung zu tun? Dazu ist das Kapitel da. Wisst ihr, warum das letzte Kapitel ist im Markus-Evangelium? Kapitel 16 ist das letzte, danach kommt was Neues. Wenn man Kapitel 16 verstanden hat und das erlebt, dann geht Kapitel 17 im eigenen Leben los. Das ist richtig gut. Da wird es richtig spannend. Aber erst muss man Kapitel 16 verstehen. Wir haben im Kopf, 3 Frauen kommen hier vor, jede mit ihrer eigenen Geschichte. Die kommen jetzt zum Grab, um Jesus die letzte Ehre zu erweisen. Und ihre Lösung für ihr Leben, ihre Probleme war an Jesus glauben, mit ihm gehen. Und das ist so richtig gescheitert. Diese Lösung ist auch nichts geworden. So wie unsere Versuche oft. Wir lesen mal Vers 2 bis Vers 5 hier. Und sie kommen sehr früh am ersten Wochentag zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war, und sie sprachen zueinander: Wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand, und sie entsetzten sich. Seltsame Sachen. Der Stein ist weggerollt, da sitzt irgendein junger Mann in weißen Kleidern. Und wo ist jetzt Jesus? Ich hatte gesagt, das ist kein Detailbericht, wie die Auferstehung funktioniert. Hier kommen lauter Rätsel und sie werden nicht erklärt. War das ein Engel? Ich nehme es mal an, steht nicht da. Wer hat den Stein weggewälzt? Steht jetzt auch nicht da. Auf jeden Fall, Jesus ist nicht da. Nur Fragezeichen. Und es geht weiter, Vers 6. Er aber spricht zu ihnen: Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen, und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Keine Erklärung für unsere Rätsel, aber eine Ansage. Jesus ist auferstanden. Er ist wieder zurück. Jesus ist wieder da. Die Lösung für alle Probleme, dein Jesus ist wieder da. Die Reaktion, er sagt extra, entsetzt euch nicht. Als erstes rennen sie einfach voller Entsetzen davon. Hals über Kopf, verlassen sie die Grabstätte und sagen niemand ein Sterbenswörtchen. Gar keinem. Aber irgendwann traut sich Maria Magdalena dann doch etwas zu sagen. Den 12 Aposteln, wie es hier der Engel gesagt hat. Wenn du Vers 12 schaust, oder? Nee, Vers 10, Entschuldigung. Die ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und trauerten und weinten. Die hat es ihnen extra gesagt. Die hat es dann doch rausgebracht, die Botschaft. Und was du hier jetzt schon siehst, ist wieder die Geschichte. Die Jünger haben eine Geschichte. Was ist das Wichtige in ihrer Geschichte? Es steht extra da. Sie waren mit Jesus gewesen. Die waren mit Jesus unterwegs gewesen. Sie waren mit ihm gewesen. Die haben sich quasi Glauben eine Zeit lang angeschaut. Mal geschaut, was Jesus so macht, wie er ist. Und genauso Leute treffe ich immer. Jedes Mal mit meinen Kollegen in der Arbeit treffe ich die Jünger. Ist echt verblüffend. Glaube war irgendwann mal interessant. Gewisse Hoffnung hat man hineingesetzt. Man hat sogar mal Bibel gelesen. Und irgendwann begräbt man den Glauben. Es ist irgendwie eine Frage, ein Zweifel, eine Person, ein volles Leben einfach ins Leben reingekommen und dann wird der Glaube begraben. Gestern hatte ich Dienst, rede ich mit meinem Kollegen, der ist aus Bosnien, und er erzählt, ja, und als der Krieg vorbei war, weißt du, die Pfarrer, die waren alle 20 Kilo dicker, schwerer als alle anderen und hatten alle einen Mercedes. Und dann war für mich der Glaube vorbei. Kann ich schon verstehen. Und andere Kollegin, die ist schon etwas älter, hat mir dann erzählt, sie hat so auf religiöse Dinge geschaut in ihrem Leben, als sie jung war, sie war da im Internat und die hat sogar überlegt, ob sie irgendwann mal ins Kloster geht. Die hat das wirklich interessiert und hat da gelesen und nachgedacht. Und ja, irgendwann war das Internat gemischt und da kamen mal die hübschen Jungs und dann war die Familienplanung wichtig und dann war das Religiöse erstmal hinten angestellt. Und ja, 35 Jahre später rede ich mit ihr. Der hübsche Kerl hat sie gleich sitzen lassen beim ersten Kind. Wie viele Krankenschwestern ist sie alleinerziehend und hat sich so durchgeschlagen. Und die Zweifel, philosophische Fragen, wie Gott denn das zulassen kann. stehen zwischen ihr und Gott. Sie kann einfach nicht mehr glauben dann, sagt sie. Vielleicht kennst du das von dir, vielleicht kennst du das von Leuten aus der Familie oder von den Kollegen. Man kann nicht mehr glauben. Aber eigentlich hat man es mal probiert. In der Geschichte ist das eigentlich drin, dass man es probiert hat. Man war mal auf der Suche und man hatte auch mal einen Tag voller Hoffnung da und hat gedacht, vielleicht findet man da was. Aber dann kommt das Leben und zack, der Glaube wird begraben. Oder er wird stückweise begraben. Er schleicht sich langsam zur Hintertür raus. Okay, hier in dieser Geschichte ist es jetzt keine philosophische, religiöse Frage oder ein hübscher Kerl oder sonst was. Hier ist es einfach der harte Fakt. Jesus ist gestorben. Punkt, fertig. Den kriegst du nicht von den Toten zurück. Eine feste Tatsache. Aber für jeden Menschen sind diese Tatsachen so fest wie diese Tod Jesu. Ich kann heute nicht mehr glauben, das ist einfach so. Zack, fertig. Das muss ja nicht so sein. Aber es ist irgendwie immer so. Es ist so sicher wie der Tod, irgendwie, dass diese Sachen stärker sind als der Glaube. Wie bei den Jüngern. Maria Magdalena, sie erzählt es ihnen. Und wie reagieren sie? Vers 11. Und als jene hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Ja, hätte ich auch nicht geglaubt. Kommt die verwirrte Maria Magdalena und erzählt mir, ja, ich habe Jesus gesehen. Da sind die Dämonen wieder zurück. Völlig verrückt. Jesus ist einfach tot, da kannst du mich nicht umstimmen. Ja, jetzt gehen sogar zwei von den 12 Jüngern in einen Ort namens Emmaus, deswegen sagt man da Emmaus-Jünger dazu, weil sie von der Geschichte bekannt sind. Und kann man lesen, Vers 13, ab Vers 12. Danach aber offenbarte er sich zweien von ihnen in anderer Gestalt unterwegs, als sie aufs Land gingen. Und jene gingen hin und verkündeten es den übrigen. Auch jenen glaubten sie nicht. Also, so ist das Christentum entstanden. Tolle Geschichte übrigens. Lauter Ungläubige. Ein Haufen Leute, die die einzige Lösung für ihre eigenen Probleme, für ihre eigene Probleme aufwerfende Geschichte als unmöglich abschreiben. Der Jesus kommt nicht mehr zurück. Glauben brauchst du mir nicht mehr kommen. Habe ich 3 Jahre lang ausprobiert, jetzt ist vorbei. Jesus ist auferstanden, nicht mit uns. War genug Hoffnung. Wir hoffen nicht nochmal. Das kann ich nicht glauben. Gleiche Antwort wie heute. Und wisst ihr, was ich mich jetzt frage? Ob Jesus die Kirche der Ungläubigen gegründet hat. Weil, wenn du Vers 14 mal liest, heißt, nachher offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch lagen, und schalt ihren Unglauben und ihre Herzensherzigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Er schimpfte sie. Und im nächsten Vers steht, und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Natürlich ist da ein zeitlicher Sprung dazwischen, aber den hat hier Markus ausgelassen. Die glauben nicht und dann sagt Jesus, und jetzt predigt. Natürlich hat Jesus nicht eine Kirche der Ungläubigen gegründet. Aber es wirkt irgendwie so, wenn man es so einfach so liest. Schauen wir mal, was da passiert ist. Es ist eine einfache Antwort. Es ist mit jedem Beteiligten passiert. Es steht auch bei jedem Beteiligten hier dabei. Und es ist so einfach und unscheinbar, dass man es fast nicht bemerkt. Und dass man vielleicht wirklich denkt, das kann doch nicht die Lösung sein. Also sei nicht enttäuscht. Vers 9. Als er aber früh am ersten Wochentag auferstanden war, wieder einfach die Tatsache, nicht näher erklärt, erschien er zuerst der Maria Magdalena. Vers 12. Danach aber offenbarte er sich zweien von ihnen in anderer Gestalt unterwegs, als sie aufs Land gingen. Und Vers 14. Nachher offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch lagen. Und dann hatte sie geschimpft. Was ist jetzt die Lösung, damit sich unsere Lebensgeschichte zum Positiven verändert? Wir müssen dem Auferstandenen persönlich begegnen. Das ist die einfache Lösung. Das ist Ostern. Man muss dem Auferstandenen begegnen. Nur das ändert das Leben. Eine Maria Magdalena mit geplatzten Erwartungen und voller Angst. Sie begegnet dem Auferstandenen und auf einmal hat sie den Mut, von Jesus zu reden, was er ihr gesagt hat. Das war passiert, dass sie dann auf einmal hingegangen ist zu den anderen. Die Emmaus-Jünger, so ungläubig und so hart im Herzen wie alle anderen Jünger, die da waren. Sie sind dem Auferstandenen begegnet und auf einmal reden die auch von diesem Jesus. Und dann die ganzen Apostel, der große Petrus, der bekannte Johannes, der harte Jakobus. Keiner glaubt an die Auferstehung. Und dann begegnen sie dem Auferstandenen. Und das ändert alles. Das hat sie verändert. Und im nächsten Moment reden sie auf der ganzen Welt, Jesus lebt. Das Evangelium. Jesus lebt und man kann ihm begegnen. So einfach. Kann man in Vers 20 übrigens nachlesen. Jene aber zogen aus und predigten überall. Während der Herr mitwirkte. So geht es seit 2000 Jahren. Die Leute begegnen Jesus, dem Auferstandenen. Und dann reden sie davon. Also, falls du dich bisher gefragt hast, was ist Christsein? Was bedeutet das überhaupt? Muss ich wo unterschreiben oder muss ich was Bestimmtes tun? Oder was genau brauche ich, damit ich als Christ gelte? Wenn ich diesen Text lese, von Anfang an sind Christen Menschen, die nicht glauben, so wie jeder andere Mensch, und dann auf ihrer Suche dem Auferstandenen begegnet sind, selber. Und das hat sie völlig verändert. Und ab da kann man sie Christ nennen. Ist übrigens für uns Christen auch nicht anders. Wir müssen auch immer wieder dem Auferstandenen begegnen. Ich selber habe mit meiner Geschichte auch meine Probleme. Und immer wieder muss ich zu Jesus gehen und ihm begegnen. Nur das hilft mir am Ende. Nur das bringt Veränderung. Wir haben jetzt eigentlich Zeit, die Feiertage. Ich weiß nicht, was uns Probleme macht. Aber jetzt haben wir Zeit, mal mit Jesus zu reden und ihm wieder zu begegnen. Die Bibel aufzumachen und zu hören, was er dazu sagt. Nachzudenken und wer weiß, wie er sich zeigt. Okay, jetzt fragst du dich natürlich, wie soll das denn gehen, Jesus begegnen? Letztens mit dieser Kollegin habe ich das auch geredet. Und sagt sie, ja, was meinst denn du, Jesus begegnen? Ja, Jesus ist hier schon länger nicht rumgelaufen. Er hat auch nirgendwo hier Straßenschilder, wo sein Büro wäre. Wie soll ich ihn überhaupt treffen? Wie soll das gehen? Ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wie dieser Moment sein wirst, wenn du ihm begegnest. Aber wenn dieser heilige Moment da ist, dann weißt du, dass du Jesus begegnest. Das haben jetzt 2 Jahrtausende alle Christen so erlebt. Und wenn du Gott begegnest, dann weißt du, dass es so ist. Das ist so. Ich weiß das. Und jetzt gibt es nur eine Bedingung dafür. Du musst ihn suchen. Ich meine, wir haben das ja gehabt hier, oder? Man kann viele Hoffnungen haben und oft enttäuscht werden. Du kannst auch Jesus suchen und nicht enttäuscht werden. Aber man muss das suchen. So eine Pflanze kommt nicht von allein. Zur Statistik, ungefähr ein Drittel der Deutschen verbindet mit Ostern einen Kurzurlaub, wohl? Also denkst du vielleicht an Ägypten oder woanders, wo du gern hin möchtest? Und wisst ihr, wie das ist mit den Sehenswürdigkeiten? Die einheimischen Guides und so, die einen herumführen? Den Sensationstouristen, den zeigen die nur die billigen Sachen, die eh jeder kennt. Aber wenn du wirklich Interesse hast und die merken das und du triffst den Richtigen und forschst nach, dann zeigen die dir auch mal die Orte, die nicht jeder sieht. Und dann kannst du auch mal dort essen gehen, wo es wirklich einheimisch schmeckt und auch kostet. Und ich denke, so ist das auch mit diesem Gott suchen. Gott ist sich auch etwas wert, der ist kostbar. Eine Begegnung mit ihm ist was wert. Er ist nicht für Sensationstouristen. Wenn man das mal so eben mitnehmen möchte, das funktioniert nicht. Man muss wirklich Interesse haben, Gott zu finden, ihm zu begegnen. Man muss Interesse an Gott haben, an einem Leben mit ihm und auch, dass man sich nach diesem Gott richtet, wenn man mit ihm lebt, weil er ist Gott und nicht ich bestimme, wie es läuft. Die Sensationstouristen, die haben ihr Bild schon von Ägypten. Die wissen schon, was da zu sehen gibt und was sie dann genau als Souvenir ungefähr mitnehmen müssen. Die wirklich Interessierten reisen hin und wollen dann entdecken, wie es wirklich ist. Die reisen mit lauter Fragezeichen dahin und wollen dann entdecken, wie es echt ist. Und so ist es auch mit Gott. Wenn wir die Bibel lesen, lesen wir die mit lauter Fragezeichen und wollen wissen, wie Gott ist. Wir entdecken das. Wenn ich eh schon weiß, wie Gott ist und mir nichts sagen lassen möchte, dann brauche ich die Bibel nicht lesen, dann wird mir Gott nicht begegnen. Der Auferstandene begegnet dem, der noch Fragezeichen hat, der noch wissen möchte, wie bist du? Und das geht uns Christen immer noch so. Wir können ihn immer noch mehr entdecken. Er zeigt sich immer wieder auf andere Weise und neu und immer tiefer und größer, wie er ist. Also ganz praktisch der Rat, ohne jetzt eine größere 4- oder 5-Punkte-Theologie der Rechtfertigung oder andere Dinge auszubreiten, habe ich einen Rat für dich, wenn du Gott wirklich suchen möchtest, wenn du kein Sensationstourist bist. Dann kannst du die Bibel lesen, am besten hier die Geschichten, Markus-Evangelium, was du möchtest, da Geschichten über Jesus, da zeigt sich Gott, wie er ist. Lies die Bibel, lies die Evangelien und frag einfach, ich habe so viele Fragezeichen, wie ist Gott und wie ist Jesus und was will er von mir? Das sind die besten Fragezeichen und er gibt Antworten. Wenn man sich allein nicht traut, liest man mit wem zusammen. Egal, ob der andere so viele Fragezeichen hat, wie man selber oder nicht. Wenn der schon weniger hat, weil er schon Christ ist, umso besser, dann kann er einem helfen. Und zweite Sache, du musst mit Gott reden. Das ist ungewohnt, wenn man das lange nicht gemacht hat. Hat man aber vielleicht Kind eh oft gemacht. Und da ich, muss ich sagen, dann bete ich und am nächsten Tag habe ich länger nicht gebetet, Mensch, fällt mir schon wieder schwerer, wieder zu beten. Das ist, man muss sich einfach trauen, mit Gott zu reden. Im Auto kann man beten, da ist man allein oft. Im Wald, im Bett. Jederzeit, Gott hört zu. Man kann ihm alles sagen. Jedes Problem aus deiner Geschichte interessiert ihn. Und man kann ihm auch sagen, dass man ihm begegnen will. Und dann ist der dritte Punkt dabei, du musst dranbleiben. Du musst wirkliches Interesse haben. Kurz fragen und es dann wieder vergessen, ist die Chance, ihm zu begegnen, sehr niedrig. Aber es funktioniert, das garantiere ich dir. Seit 2000 Jahren funktioniert das so. Man kann Bibel lesen, beten und man wird dem Auferstandenen begegnen. Das hat er sogar schon im Alten Testament versprochen. Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, so werde ich mich von euch finden lassen. Gottes Versprechen. Er hält es. Wir haben uns gefragt, um was es an Ostern hauptsächlich geht. Wir haben festgestellt, in der Bibel an Ostern, hier in Markus jetzt, geht es vor allem jetzt mal um uns Menschen. Wie wir mit unserer Geschichte im Leben stehen, voller Hoffnung auf Veränderung sind, auf der Suche sind, wie nichts wirklich hilft und wie die eine unmögliche Sache, die keiner erstmal glaubt, am Ende dazu führt, dass man ein positiv verändertes Leben, ein Leben mit Gott beginnt. Und das bei jedem, der dem Auferstandenen begegnet. Und wenn du dir das selber wünschst, dann lies die Bibel, rede mit Gott und dann warte auf das Ostern deines Lebens. Also in diesem Sinne, frohe Ostern. Jesus lebt und wir dürfen auch leben. Ein neues und verändertes Leben, weil wir dem Auferstandenen begegnet sind.